Wohl dieser Seele, die sich im Herrn gebunden wissen, geborgen wissen darf. Wenn jemand das singen kann, lob meine Seele den Herrn, das ist etwas Wunderbares. Und dass man wissen darf, Jesus Christus ist mein Herr für Zeit und Ewigkeit. Es kann kommen, was will. Ich möchte uns heute hineinnehmen in einen Text, der dahingehend führt, dass man vielleicht eines Tages tatsächlich sagen kann, oder auch jetzt heute schon alle, die hier sind, lob meine Seele den Herrn. Wir möchten uns heute eine Stelle betrachten, wo es um die Nachfolge geht, und zwar in Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14. Alexander hat uns die Parallelstelle aus Lukas 9 gelesen. Ich möchte uns aus Lukas 14 noch die Verse 25 bis 35 lesen. Lukas 14, 25 bis 35. Bedingungen der Nachfolge Jesu. Hier heißt es: Und es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch nicht seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und zu sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch ferne ist, eine Botschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut, wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bedingungen der Nachfolge des Herrn Jesus. Heute ist wieder ein ganz besonderer Tag in Deutschland. Manche nehmen diesen Tag kaum wahr. Wir haben auch nicht so arg viel damit zu tun, aber heute steht Volkstrauertag im Kalender. Es ist Volkstrauertag in Deutschland. Und an vielen Denkmalen werden heute wieder Gedenkfeiern abgehalten und Kränze niedergelegt. Und Mahnmale erinnern an die vielen, vielen gefallenen Soldaten. Gefallene Soldaten im Ersten und auch vor allem im Zweiten Weltkrieg. Aber es ist nicht nur ein Gedenken an die gefallenen Soldaten, sondern auch an die Millionen von Zivilisten, die in diesen Kriegen ihr Leben verloren haben. Und hinzu kommt noch etwas ganz Bedeutsames. Das wollen auch heute viele verheimlichen, aber wir müssen uns immer wieder vor Augen halten. Es ist mir wichtig, auch das mitzuerwähnen, dass Deutschland auch gerade in der Zeit des Dritten Reiches eine riesengroße Schuld auf sich geladen hat. Deutschland hat eine riesengroße Schuld auf sich geladen, indem es eine industrielle Massenvernichtung veranlasst hat, und zwar von jüdischen Menschen. Das möchten wir nicht vergessen und auch nicht verheimlichen. Das dürfen wir nicht verschweigen, dass im Dritten Reich ca. 6 Millionen jüdische Menschen umgebracht worden sind. Und ich denke, allein das ist es wert, im Volkstrauertag mal darüber nachzudenken, was das bedeutet. 6 Millionen Menschen umgebracht im Dritten Reich, vor allem in KZs. Schreckliche Tage waren das, schreckliche Jahre, schreckliches Ereignis. Eine große Schuld, auch von Deutschland, an Gottes auserwähltem Volk und Erbe. Ja, und die Holocaust-Mahnmale erinnern uns heute an diese schrecklichen Taten des deutschen Volkes. Schreckliche Taten des deutschen Volkes. Und liebe Geschwister, wenn man über diese Ereignisse der deutschen Geschichte ein wenig nachdenkt, so habe ich tatsächlich heute kaum eine Antwort dafür, dass wir heute dieses wunderbare Vorrecht genießen, in diesem Land in Frieden und Freiheit leben zu dürfen. Was ist das für ein Vorrecht? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt nur eine Antwort, die wir darauf geben können. Es ist Gottes Gnade. Allein Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade, dass wir heute ohne Krieg und Verfolgung in diesem Land leben dürfen. Bis zum heutigen Tag. Wir wissen noch nicht, was kommen wird. Aber bis zum heutigen Tag ohne Krieg und ohne Verfolgung. Unserem Herrn, unserem Gott und Vater sei durch unseren Herrn Jesus Christus wirklich Lob und Dank dafür. Doch ich möchte uns an dieser Stelle noch eine Frage stellen. Wie konnte es damals in Deutschland überhaupt dazu kommen? Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass dieses Land und Volk zu solchen Gewaltverbrechen bereit war? Wenn man in diese Zeit hineinschaut, dann sieht man, dass sich das Volk letztendlich von einem Regime dazu hinführen ließ. Es ging aus einem Regime hervor, das das ganze Volk in seinen Bann gezogen hatte. Propaganda und natürlich auch maßgeblich übertriebener Nationalstolz spielten dabei eine riesengroße Rolle. Aus Nationalstolz und aus Vermessenheit folgten Millionen von Menschen einem Führer und einem Regime nach, das letztendlich größenwahnsinnig wurde. Und darin gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Bedenken wir hierbei, wo die Massen in blinder Weise diktatorischen Führern nachfolgen, da kann ein ganzes Volk in Tod und Verderben hineingerissen werden. Wir können heute nur Buße darüber tun, was damals gelaufen ist. Wir haben es heute auch in unserem Text mit Nachfolge zu tun. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich jetzt gerade diese Sache mit Deutschland erwähnt habe. Es steht eben im Zusammenhang mit Volkstrauertag. Aber wir haben in unserem Text hier Lukas 14 eben auch mit Nachfolge zu tun. Mit einem, der einlädt, ihm nachzufolgen. Von dem wir aber sehen, dass es kein Diktator war. Kein Verführer. Keiner, der zu Gewaltverbrechen angeführt hat. Nein, der Herr Jesus lädt ein. Und hier lesen wir auch in Lukas 14 und auch in Lukas 9 im Zusammenhang, dass ihm große Volksscharen nachgefolgt sind. Wir lesen von großen Volksmengen, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. An manchen Stellen heißt es, dass ihm Zehntausende nachgefolgt sind. In Lukas 14 heißt es hier in Vers 25, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Ja, auch unser Herr Jesus, er hatte großen Einfluss auf das Volk. Er hatte großen Einfluss auf die Masse bekommen. Zehntausende von Menschen. Stellen wir uns nur einmal diese Massenbewegungen vor, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. Sicherlich war manches Mal Stau und Engpass auf den Straßen oder auf den Feldern, die dem Herrn Jesus einfach hinterhergehen wollten. Da waren Massenbewegungen und auch Massenandrang, um nur diesen Jesus von Nazareth zu hören und zu sehen. Und wir wissen es, niemand konnte in einer Vollmacht predigen wie er. Niemand. Niemand konnte so viel Weisheit an den Tag legen und niemand hatte so viel Weisheit und Verstand wie er. Und niemand hatte größere Liebe und größere Hingabe zu den Menschen als er. Und diese Liebe konnte niemand mehr unter Beweis stellen als er, der Sohn Gottes allein. In Lukas Kapitel 14 in Vers 1, da lesen wir davon, dass der Jesus am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging. Lukas 14, 1 und 2. Es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und diesen Menschen hatte der Herr Jesus ausgerechnet am Sabbat geheilt. Warum? um diesen Obersten und Schriftgelehrten, um diesen Pharisäern zu zeigen, dass man am Sabbat sehr wohl Gutes tun darf. Und da sehen wir, dass unser Herr Jesus auch in vielfacher Weise auch ein Revolutionär war. Ja, ein Revolutionär dürfen wir ihn schon nennen. Aber er war kein Diktator. Er war kein Diktator. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren in ihren Gesetzen und Satzungen teilweise so sehr festgefahren, dass sie nicht mehr den rechten Blick für den lebendigen Gott und seine große Liebe hatten. Sicherlich auch eine Gefahr für jede Gemeinde, sich irgendwo zu sehr in Satzungen und Gesetzen zu verankern. Wir müssen schon die Freiheit des Glaubens beachten, vor allen Dingen den lebendigen Glauben zu dem lebendigen Gott pflegen und vor allen Dingen in der Liebe zu ihm bleiben. Große Volksscharen versammelten sich um den Herrn Jesus. Dennoch wollte er einerseits auch nicht, dass ihm diese Volksscharen einfach blind hinterherlaufen. Er wollte nicht, dass um seinetwillen Schwärmerei betrieben wird. Ha, jetzt kommt Jesus, jetzt freuen wir uns wieder alle. Nee, so war, wollte es der Herr Jesus nicht. Er wollte keinen Fanclub gründen um ihn herum, nein. Sondern er wollte solche Leute, die ihm von ganzem Herzen aufrichtig und in Wahrhaftigkeit und in höchster Liebe zu ihm nachfolgen. Das war sein oberstes Ziel. Der Herr Jesus hat die Menschen nie behandelt wie ein Diktator. Ich habe es vorhin erwähnt, er war kein Herrscher, nein. Gott herrscht nicht oder er behandelt uns nicht wie ein Herrscher. So soll es letztendlich auch nicht in einer Gemeinde zugehen. Sollen die Hirten und Ältesten Herrscher und Diktatoren sein? Nein, auch nicht. Petrus sagt uns im 1. Petrus 5, Vers 3, die Ältesten sollen keine Herrscher, sondern vielmehr Vorbilder sein für die Herde. Und jetzt kommt die Frage, wie möchte der Herr Jesus, dass wir ihm nachfolgen? Auch nicht aus Zwang, sondern immer freiwillig, freiwillig. Der Herr Jesus appelliert beständig an deine und meine Freiwilligkeit. Und bedenken wir, wir haben einen Herrn, der stets dein und mein Herz für sich und seine Sache gewinnen will. Solch einen Herrn haben wir. Freiwillig und von Herzen, so sollen wir ihm nachfolgen. Nicht wie einem Führer, der das Volk unter seine Diktatur bringen will und nachher irgendwo ins Verderben stürzen will, nein. Der Herr Jesus sagt es immer wieder, will jemand mir nachkommen? Das ist die Grundhaltung. Und er ist schlechthin der Eroberer unserer Herzen. Er möchte dein und mein Herz erobern. Will jemand mir nachkommen? Das ist die Grundhaltung, welche wir in der Heiligen Schrift finden. Wer das tun will, das ist die Grundfrage, die auch an dich und an mich immer wieder aufs Neue ergeht. Wenn du dem Herrn Jesus nachfolgen willst, dann stellt er auch seine Bedingungen. Dann gibt es Forderungen, die er an uns heranbringt und die wir einzulösen haben. Willst du ihm nachfolgen? In Lukas 9 sagt der Herr Jesus in Vers 23, Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ähnliches haben wir in Lukas 14 gelesen, worin der Herr sagt, wenn jemand zu mir kommt, dann gelten ganz bestimmte Regeln. Ich meine, wir können auch solche Textstellen auslassen. Ich habe schon mal über diese Textstelle gepredigt. Aber es ist mir immer wieder von Neuem wichtig, solche Textstellen hervorzuheben, weil es eben grundlegende Bedingungen sind, wo wir hineinsteigen können, wo ein Einstieg ist, um das zu tun, was der Herr von uns möchte. Sicherlich können wir auch solche Textstellen beiseite stellen und sagen, ja, wir nehmen lieber angenehmere Stellen her. Aber es sind ganz wesentliche Stellen, um eben auf den richtigen Weg zu kommen. Sicherlich können wir auch solche Texte missachten. Wir können die Regeln des Herrn Jesus missachten. Doch wenn wir dies tun, Da bin ich überzeugt, da werden wir geistlich kaum vorankommen. Wir müssen diese grundlegenden Dinge der Heiligen Schrift beachten. Dem Herrn Jesus geht es nämlich nicht in erster Linie um große Menschenmassen. Wir könnten auch heute hier 1000 Leute sein, aber was bringt es letztendlich dem Herrn? Dem Herrn Jesus geht es nicht zuerst um große Menschenmassen, sondern um echte und aufrichtige Nachfolger. Das müssen wir immer wieder beherzigen. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, gerade solche Abschnitte der Nachfolge nicht einfach beiseite zu schieben, sondern sie regelmäßig hervorzuheben. Denn solche Abschnitte, die sprechen nun mal von konsequenter Nachfolge. Vielleicht in der heutigen Zeit für viele sehr unpopulär. Doch das sollte uns niemals davon abhalten, das Wort so zu nehmen, wie es dasteht. Die erste Frage, die der Herr an die Volksmenge und auch an dich und an mich stellt, ist diese. Von wem oder was lassen wir uns am meisten beeinflussen? Was oder wem sind wir am meisten hingezogen? Und dabei diese erste Frage, der erste Punkt, wen liebst du mehr? Wen liebst du mehr? Und ich hätte gerne dabei sein wollen, wie der Herr Jesus diese Frage dieser Volksmenge gestellt hat. Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Wie muss die Volksmenge vor den Kopf gestoßen worden sein zu damaliger Zeit? Da waren doch so viele, die ihn bewunderten, was er alles getan hat und was es für ein wunderbarer Mensch ist. Und dass man gesehen hat, das ist einer von Gott gesandt. Sie wollten ihn kennenlernen. Und dann stößt er sie so vor den Kopf, das geht doch nicht. Doch, Jesus kann es. Er hat ganz besondere Bedingungen. Zu Jesus kommen wollen und sich zu anderen Dingen hingezogen wissen oder andere Menschen vor den Herrn zu stellen, das duldet der Herr nicht. Es ist ihm auch egal, wenn ihm niemand nachfolgt, aber er hat seine Bedingungen. Ich möchte uns einmal die Frage stellen, was geschieht eigentlich, wenn wir andere Menschen oder Familienmitglieder oder Verwandte oder Bekannte, wer es auch immer sein mag, mehr lieben als den Herrn? Oder wenn wir uns zu anderen Dingen mehr hingezogen wissen als in die Gemeinde und in den Gottesdienst? Was geschieht dann? Es hat ja nicht nur etwas damit zu tun, ob wir die Menschen gerne haben oder nicht. Wir dürfen auch andere Menschen gern haben, das ist ganz klar. Nein, es geht tiefer. Wenn wir den Herrn nicht an die erste Stelle setzen, dann werden wir immer bereit sein, irgendwelchen anderen Dingen hinterherzugehen. Dann werden wir immer bereit sein, unseren eigenen Willen zu tun. Und dann werden wir auch bereit sein und so weich sein, muss man auch sagen, den Willen der Menschen zu tun und nicht den Willen Gottes. Da stehen immer Menschen an erster Stelle, denen ich dienen muss und denen ich hinterherlaufen muss, aber nicht Gott. Zuerst kommt das und das und das und dann kommt mal Gott. Und genau das möchte der Herr nicht. Nein, es darf keine andere Beziehung im Vorrang stehen. Keine andere Sache, nur die Sache Gottes, nur er. Und dann, erst danach kommen andere Dinge. Wenn wir den Herrn Jesus mehr lieben als alles andere, dann fangen wir auch an, das zu tun, was er uns sagt. Und dann fangen wir an, wirklich seine Sache zur ersten Sache zu machen. Das sind nämlich alles Dinge, die daraus hervorgehen, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen. Und es heißt nicht nur, ihn von Herzen zu lieben. Natürlich muss die ganze Hingabe da sein. Aber es hat viel, viel mit unserem Tun und Handeln zu tun. Ihr kennt diese Worte aus Johannes 14. Liebet ihr mich? Was ist dann? Liebet ihr mich, sagt der Herr Jesus, so haltet ihr meine Gebote. Also wenn ich ihn liebe, dann möchte ich doch auch das tun, was er sagt. Was sind seine Gebote? Sind das die 10 Gebote des Alten Testamentes? Ja, die müssen wir schon auch noch berücksichtigen. Aber es ist vor allen Dingen sein göttlicher Wille, den er uns in seinem Wort offenbart. Die ganze Heilige Schrift zeigt uns aus, wie wir uns verhalten sollen, was er von uns möchte. Es drückt aus, was wir tun sollen auch, um ihm entsprechend nachzufolgen. Und da können gerade Familienmitglieder und Menschen, mit denen wir eng verbunden sind, oft sehr im Wege stehen, wenn es darum geht, den Willen des Herrn zu tun und seiner Sache nachzukommen. Da kann es vielleicht jeder für sich selbst beantworten, wo er schon von Familienmitgliedern oder nahestehenden Menschen aufgehalten wurde, um dem Herrn Jesus aufrichtig nachzufolgen. Kann sich jeder mal selber prüfen. Doch halten wir an den Worten des Herrn Jesus fest. Es ist unmöglich, ein Jünger von ihm zu sein, wenn er nicht die Vorrangstellung in unserem Leben einnimmt. Dann wird keine echte Nachfolge zustande kommen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Leute ermutigen, die sich nächsten Sonntag taufen lassen wollen. Haltet fest an solchen Stellen. Lass dich von nichts durcheinander bringen. Schau auf den Herrn und tu das, was er zu dir sagt und was er von dir will. Da können andere noch so sich dagegen stellen oder spotten. Lass sie spotten, lass sie sich dagegen stellen. Wir wollen den Willen des Herrn tun. Wobei es zu betonen gilt, in Bezug auf die Nachfolge geht es nicht um Errettung, sondern es geht um Nachfolge. Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Nun eine weitere Frage in diesem Zusammenhang. Sollen wir also unsere Familienmitglieder, Brüder, Schwestern, Vater und Mutter komplett ablehnen? Nein, das sagt der Herr auch nicht. Wir sollen sie nicht einfach ablehnen. Das ist auch nicht richtig. Vielmehr geht aus dem Grundtext hervor, dass man nahestehenden Menschen keinesfalls mehr lieben darf als den Herrn Jesus. Wir dürfen die Menschen nicht mehr lieben als den Herrn. Der Herr muss selbst in einer Ehe, in einer gut funktionierenden Ehe, sogar noch vor dem Ehepartner stehen. Es darf nicht einmal die Ehe größer sein als der Herr, wobei der Herr viel wert und einen großen Maßstab anlegt für die Ehe. Aber selbst da muss der Herr im Mittelpunkt sein und größer sein als die Eheverbindung. Und wir wissen auch, dass Gottes Wort uns auch solche Dinge weitergibt wie im zweiten Buch Mose unter den 10 Geboten. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja, das verwirft der Herr nicht. Auf dass du lange lebst im Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Doch auf der anderen Seite finden wir auch bereits im Alten Testament diese dringliche Aufforderung. Zum Beispiel 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das soll also auch nicht Vater, Mutter oder Familienmitglieder im Weg stehen. Du sollst ihn von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Das müssen wir uns beständig vor Augen halten, was es heißt, ihn von ganzem Herzen zu lieben und nicht von halbem Herzen. Wenn dir aber nahestehende Menschen, da auch Familienmitglieder, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Mann, Frau oder Kind oder eben nahestehende Menschen mehr wert sind als Gott, dann sagt der Herr, da bist du meiner nicht wert. Da bist du es nicht wert, mein Jünger zu heißen. Und wenn wir uns ein wenig überlegen, wie schnell es geht, dass uns irgendwelche Menschen davon abhalten, dem Herrn entsprechend nachzufolgen, dann sind wir erstaunt, dass wir dies auch bereits in den Evangelien finden zur Zeit des Herrn Jesus. Zum Beispiel in Lukas 9, wenn wir da nochmal zurückblättern, in Lukas 9, da finden wir in Vers 59 so jemanden, wo der Herr Jesus sagt zu einem anderen, folge mir nach. Vers 59, er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Und er sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Ja, wenn ich das getan habe, dann kann ich dir nachfolgen. Dieser junge Mann, der hatte es sicherlich nicht schlecht gemeint. Er wollte auch seine Familienpflichten wahrnehmen. Er wollte nur zum Wohle seines Vaters zunächst noch zu Hause bleiben und ihn umsorgen. Und eben auch für sein Begräbnis sorgen, wenn es dann soweit wäre. Wohl war das damals im Orient das Normale und in der Kultur verankert. Es ist anzunehmen, dass der Vater noch nicht gestorben war, sondern dass eben der Sohn dafür verpflichtet war, für das Begräbnis seines Vaters zu sorgen, wenn er eines Tages stirbt. Doch hat Jesus das gelten lassen? Ja, das kann ich schon verstehen. Ich warte, bis du dann irgendwann deinen Vater beerdigt hast und dann es dir mal angenehm ist, mir dann entsprechend nachzufolgen. Dann kannst du es dir ja immer noch mal überlegen. Vielleicht hätten wir so gedacht oder wären wir diesem jungen Mann so entgegengekommen. Und wir würden sagen, ja, Gott hat viel Zeit, der kann ja warten. Gott macht alles zu seiner Zeit. Aber der Herr Jesus hat anders reagiert. Der Herr Jesus hat es nicht stehen lassen, er hat es nicht gelten lassen, nein. Was sagt er zu diesem jungen Mann in Vers 60? Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Das heißt, wenn der Herr ruft, dann hat man ihm gleich zu folgen. Das heißt, was dieser junge Mann tun wollte, war kein echter Grund, um dem Herrn nicht entsprechend nachzufolgen. Der Herr Jesus stellt ganz klar heraus, das Reich Gottes hat vor allem anderen Priorität. Wenn wir den Auftrag haben, dem Herrn zu leben, ihm zu dienen und ihm nachzufolgen, dann müssen wir unbedingt darauf achten, was für seine Sache am besten dienlich ist. Ich möchte es natürlich in diesem Bezug auch erwähnen, dass wir als Kinder Gottes nicht von unseren Alltagspflichten oder Verwandtschaftspflichten ausgenommen sind. Das wäre einfach, wenn wir uns von allem verabschieden könnten und sagen, ja, ich brauche nichts mehr damit zu tun haben. Aber andererseits muss er Priorität haben. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir unser Leben nicht mit Dingen vergeuden, welche für das Reich Gottes unnütze sind. Manche Menschen, die ruft der Herr Jesus mit einem ganz klaren Ruf in die Mission. Und hoffentlich hört jeder den Ruf, wenn ihn der Herr ruft. Manche widerstreben auch seinem Ruf. Andererseits möchte er ganz bestimmt jeden einzelnen von uns für seine Sachen, zu seiner Verherrlichung gebrauchen. Viele fühlen sich angesprochen. Doch man zögert die Dinge hinaus über Jahre. Man tut nicht das, was der Herr wirklich von einem will. Man kehrt dann wieder zu seinen eigenen Dingen zurück. Zuerst muss ich noch diese Arbeit erledigen und dann muss noch dieser Termin vorbeigehen. Und dann habe ich vielleicht mal Zeit und mal Luft für den Herrn. Zuerst noch eine Familie, zuerst dann berufliche Karriere, zuerst noch etwas Wohlstand anhäufen, diese und jene Anschaffung tätigen. Ja, und dann kann ich vielleicht mal dem Herrn Jesus nachfolgen. Oder erst einmal in Rente kommen, das ist noch besser, habe ich noch mehr Zeit für den Herrn. Dann geht es sicherlich ganz gut mit der Nachfolge. Wir haben heute auch Rentner unter uns. Vielleicht können die uns bestätigen, ob es da dann leichter ist oder ob es vorher genauso leicht gewesen wäre. Können wir uns nachher mal austauschen. Und liebe Geschwister, es ist ganz sicher so, wir dürfen die Sache des Herrn nicht hinauszögern. Wenn der Herr jetzt unseren Gehorsam will, wenn er will, dass wir ihm jetzt nachfolgen, dann sollen wir jetzt die Zeit auskaufen. Denn eines Tages ist es ganz sicher zu spät. Wir müssen uns früh dazu entscheiden, am besten noch heute, dem Herrn Jesus ohne Kompromisse nachzufolgen. Denn am Sterbebett werden wir es auch nicht mehr schaffen. Der Herr Jesus sagt, lass die Ungläubigen doch das tun, was die Ungläubigen tun können. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die ihre Vergnügungen miteinander machen und geh und lass du Lass sie die Dinge tun, die ohnehin die Leute tun, die dem Herrn nicht nachfolgen. Geistlich Tote können auch geistlich Tote begraben. Das spielt keine Rolle. Es gibt eben Aufgaben, die können andere Menschen genauso gut tun. Aber es gibt Aufgaben, die andere nicht tun können, die nur du tun kannst, weil du Kind Gottes bist. Es gibt Aufgaben, die können nur solche Leute tun, die geistlich lebendig sind, die neues Leben in sich haben. Es wird nämlich kein Ungläubiger zu den Verlorenen gehen und ihnen das Evangelium bringen. Das wird einem Ungläubigen nicht einfallen. Es wird kein Ungläubiger zum Aufbau der Gemeinde beitragen. Es wird kein Ungläubiger in die Mission gehen oder auch für die Mission beten und entsprechend Unterstützung mittragen. Sondern hierzu braucht es was? Dazu braucht es entschiedene Nachfolger des Herrn. Hierzu braucht es Jünger Jesu. In Lukas 9, Vers 61 finden wir nochmals einen Hinauszögerer. Lukas 9, Vers 61. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Dieser Mann, der war vielleicht schon weiter als der andere. Der eine wollte noch warten, bis sein Vater dann gestorben ist. Und dieser, der hat gesagt: Ich möchte nur noch Abschied nehmen von den meinen. Das kannst du doch verstehen, Jesus, oder? Doch was sagt der Herr Jesus? Lukas 9, Vers 62. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Mit anderen Worten, es ist unmöglich, mit dem Herrn vorwärts gehen zu wollen, wenn vorherige Bindungen wichtiger sind. Wir sehen auch hier dieses Bild vom Pflügen. Wenn ein Landwirt auf dem Acker ist, zu damaliger Zeit, da wurden ja Holzpflüge eingesetzt, da wurden Rösser eingespannt oder auch Stiere. Und da musste man ganz genau nach vorne schauen. Vielleicht wurde auch vorne ja irgendwo ein Pflock eingeschlagen, dass man gesehen hat, da muss ich rauskommen mit der Furche. Ich kann nicht nach hinten schauen, sonst wird die ganze Furche krumm, wenn ich nicht nach vorne blicke. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht geschickt ins Reiche Gottes. Der wird nicht geradlinig vorwärts gehen. Der wird sich immer wieder nach hinten zurückziehen lassen. Ein Schritt vor und zwei zurück. Das funktioniert bei dem Herrn Jesus nicht. Wir müssen entschieden sein und entschieden nach vorne gehen. Es hat einmal jemand gesagt: Ausrichten am Vergangenen, das tötet die Nachfolge von heute. Ausrichtung am Vergangenen, das tötet die Nachfolge von heute. Wir müssen nach vorne gehen. Mit dem Herrn gibt es nur Zukunft. Ich habe auch mal eine schöne Karte entdeckt. Die habe ich vorne in meine Bibel reingeklebt. Die ist da vorne drin. Und das ist manchmal ganz gut, wenn man sich auch solche Sachen einklebt, die einem wichtig geworden sind für das geistliche Leben. Auf dieser Karte, ich habe mir es extra nochmals herausgeschrieben, da steht drauf, eben dieser Vers: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückzieht, der ist nicht geschickt in das Reich Gottes. Und da heißt es auf dieser Karte: Bleibe an der Arbeit, die Gott dir gegeben hat. Hau nicht ab, weil der Löwe brüllt. Höre nicht auf, die Hunde des Teufels zu steinigen, und verplempere nicht deine Zeit, indem du die Hasen des Teufels jagst. Lass die Lügner lügen. Lass Institutionen zusammenbrechen. Lass den Teufel sein Schlimmstes tun. Aber achte du darauf, dass nichts dich hindert, die Arbeit zu tun, die der Herr dir gegeben hat. Er hat dir niemals befohlen, reich zu werden. Er hat dir niemals die Aufgabe übertragen, falsche Aussagen über dich, mit denen Satan und seine Diener hausieren gehen, zu widersprechen. Wenn du solche Dinge tust, wirst du nichts anderes mehr tun. Du wirst für dich selbst an der Arbeit sein, aber nicht für den Herrn. Bleibe an der Arbeit. Lass dein Ziel so feststehen wie ein Fixstern. Es kann sein, dass du angegriffen, ungerecht behandelt, verletzt, verleumdet und abgelehnt wirst. Es kann sein, dass Feinde dich beschimpfen, Freunde dich im Stich lassen und die übrigen dich verachten und dich nicht haben wollen. Aber achte darauf, mit unerschütterlicher Entschlossenheit und unablässigem Eifer, dass du dem großen Ziel deines Lebens und dem Sinn deines Lebens nachjagst, bis du schließlich dem gleichst, der am Ende seines irdischen Lebens zu Gott sagen konnte: Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Und das war der Herr Jesus. Lukas 17, Vers 4. Solche Dinge darf man sich auch fürs Glaubensleben festmachen. Und es ist gut, wenn man gerade in schwierigen Situationen mal wieder solche Dinge aufschlägt und auch solche Dinge liest und wieder darin gefestigt wird. Ja, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm dienen wollen, dann braucht es tatsächlich eine feste Entschlossenheit. Wer mich nicht mehr liebt als andere, wer mich nicht mehr liebt als Vater, Mutter, Bruder, Schwester, der ist meiner nicht wert, sagt der Herr. Oh, hat mir einmal ein Ältester von einer Gemeinde gesagt: Wenn ich mich an jedem Sonntagmorgen oder an den Gemeindeterminen von meinen Kindern oder nach meinen Kindern ausgerichtet hätte oder auch nach meiner Frau, hat er gesagt, so wäre ich manches Mal nicht in den Gottesdienst gekommen. Da war es einmal einem von meinen Kindern schlecht, einmal dem und ein anderes Mal dem anderen, oder hatte die Frau dann Übelkeiten und Unwohlsein. Aber, sagte er, wir gingen jedes Mal in den Gottesdienst, egal wie es uns ging, ob es uns danach war oder nicht. Wir sind gegangen und der Herr hat es gesegnet. War mir ein großes Vorbild. Die Liebe zu unserer Familie oder zu unseren Lieben würde uns manches Mal von der Nachfolge abhalten. Das muss nicht unbedingt an Frau oder Kind liegen, das können auch andere Gründe sein. Es kann sogar so weit führen, dass es die eigene Seele ist, die einen davon abhalten möchte. Lukas 14, 26. Hier zählt nämlich der Herr Jesus zuerst die Familienmitglieder auf. Wenn man die nicht hasst, und dann sagt der Herr im Anschluss, dazu aber auch seine eigene Seele. Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib oder Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir also dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, dann muss auch die Selbstliebe und das Selbstmitleid hinten anstehen. Gerade die Selbstliebe und auch das Selbstmitleid, das sind enorme Feinde für unsere Nachfolge. Sie schleichen sich auch so schnell und so unbemerkbar ein. Ich stelle das auch bei mir immer wieder fest. Doch der Herr Jesus sagt, wenn du deine eigene Seele mehr liebst als mich, dann bist du meiner auch nicht wert. Wenn die eigene Seele bei uns im Vordergrund steht, die Selbstliebe und das Selbstmitleid, dann können wir auch nicht sein Jünger sein. Denn wie war es denn bei dem Herrn Jesus selbst? War er nicht auch Mensch mit Fleisch und Blut, ähnlich wie wir? Er ist doch in diese Welt hineingeboren worden. Und ist er nicht in das ganze Menschsein hineingekommen? Oh doch. Und ich frage uns, ist er zurückgewichen, als der Weg ins Kreuz führte? Hat er sich selbst mehr geliebt, als den himmlischen Vater, als den Willen Gottes zu tun? Hat er damals mit Petrus übereingestimmt, als er den Weg zum Kreuz den Jüngern sagte und Petrus dann sagte, das widerfahre dir nur nicht. Hier hätte der Herr Jesus doch sagen können, oh Petrus, Ich danke dir so sehr, dass du in meiner Nähe bist und dass du mir so beistehst, dass du solches Mitleid und Empfinden mit mir hast und dass du dich meiner erbarmst. Du bist mein liebster Jünger. Komm, ich nehme dich in den Arm. Hat es der Herr Jesus gesagt? Nein. Er sagte zu Petrus, hebe dich hinweg von mir, Satan. Du bist mir zum Fallstrick, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Matthäus 16, 23. Der Herr Jesus hat seine Seele nicht geliebt bis in den Tod. Er hatte kein Selbstleid mit sich selber, sondern hatte den mehr geliebt, von dem er ausgegangen war, den Vater im Himmel. Und dessen Willen hat er gesucht und auch getan. Der Herr Jesus hat sein Leben nicht geliebt bis in den Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Aber wen hat er dabei geliebt? Wie ich schon sagte, den Vater im Himmel, aber auch dich und mich. Dich und mich hat er dabei geliebt. Mehr als sich selbst. Der Sohn Gottes hat am Kreuz sein Blut vergossen und sein Leben gelassen. Warum? Weil er dich und mich so sehr geliebt hat, um dich und mich herauszuretten, damit wir durch ihn leben können. Welch eine wahre Liebe, welch eine echte Liebe, welch eine wahre Selbstverleugnung. Als ich zum ersten Mal diese Stelle in Lukas 14 im Neuen Testament gelesen hatte, diese Bedingungen der Nachfolge, das ging wie ein Pfeil in mein Herz. Ich würde es jedem wünschen, der diese Dinge liest, dass sie wie ein Pfeil in sein Herz hineingehen. Ich war sehr erschrocken, alle menschlichen Beziehungen hinten anzustellen, ja sogar das eigene Leben und dem Herrn Jesus die Vorrangstellung zu geben. Welch eine enorme Herausforderung. Doch ihm sei Dank für jeden, den er in seiner Liebe überwunden hat. Auch mich konnte darin überwinden, mit seiner Liebe. Wenn das nicht geschehen wäre, dann wäre ich auch heute nicht hier. Solche Textstellen, die haben mich enorm vorangebracht in der Nachfolge. Da gab es auch so viele Bindungen in meinem Leben. Und ich muss heute aufpassen, dass nicht wieder neue Bindungen entstehen, die sich vor den Herrn stellen. Aber auch zu Hause gab es viele Bindungen in meiner Heimat. Es gab auch im Haus der Eltern viel zu tun, Verantwortung. Und dennoch hat der Herr gerufen. Geh du, folge mir nach. Und was ich an der Stelle mache, wo du bisher bist, das ist meine Verantwortung. Das hat mir der Herr ganz klar ins Herz gegeben. Geh du, das Reich Gottes hat Vorrangstellung. Im Nachhinein, da kann ich bestätigen, der Herr Jesus hat die Verantwortung in den vergangenen Jahren wunderbar übernommen. Es ging tatsächlich auch ohne mich. Es muss aber auch nicht bei jedem sein, dass er sofort die Heimat verlassen muss. Aber prüfe dich bitte ernstlich vor dem Herrn. Frage ihn, was er will, dass du tun sollst. Und was für sein Reich am meisten nützlich ist. Studiere in seinem Wort, stelle dich ihm zur Verfügung und fang zunächst mal an, in der Gemeinde verbindlich zu werden. Nicht, dass hier eine tolle Gemeinde entstehen soll, auch nicht wegen mir, sondern um des Herrn Willen. Bitte tu es um des Herrn Willen, nicht wegen mir. Stelle dich ihm zur Verfügung. Bring dich ein mit den Gaben und Mitteln, die er dir gegeben hat. Lass dich nicht von der Nachfolge des Herrn abbringen. Lass nicht Menschen den Vorrang vor Gott. Gib ihm den Vorrang und dann trägt auch er die Verantwortung. In der Bibel, da kommt es insgesamt sehr, sehr deutlich zum Ausdruck, dass die Errettung nichts kostet. Dafür hat der Herr Jesus bezahlt. Dagegen kostet uns die Nachfolge und Hingabe alles. Halten wir uns das im Gedächtnis. Die Errettung kostet nichts. Die bekommen wir umsonst. Aber Hingabe und Nachfolge kostet uns alles. Kommen wir zum zweiten Punkt, der ist nicht mehr so lange. Die Aufnahme des Kreuzes. Lukas 14, Vers 27, die Aufnahme des Kreuzes. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich möchte es mal so umschreiben. Jünger Jesus sind Kreuzesträger. Was heißt das? Sein Kreuz auf sich zu nehmen. Müssen wir ein schweres Holzkreuz auf uns nehmen? Das Kreuz auf sich zu nehmen, das heißt ganz sicher nicht, dass wir stets mit schweren Lasten herumlaufen müssen oder auch mit Sorgen uns beschweren müssen, voll beladen und mit gekrümmten Rücken einhergehen müssen. Oh, ich hab's ja so schwer. Ich selber bin da immer auch so ein Spezialist. Wir haben es neulich gelesen im Psalm 68. Tag für Tag trägt er unsere Last, der Gott unseres Heils. Wir müssen nicht unter den Lasten zerbrechen. Nein, er trägt unsere Last. Bitte haltet euch auch das im Gedächtnis. Aber was heißt es denn, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen? Es bedeutet zuerst mal eine tägliche Einsmachung mit dem Herrn. Der Herr und ich. Der Herr an erster Stelle. Das Kreuz bringt die Selbsterniedrigung mit sich. Das Kreuz bringt die Selbstverleugnung mit sich. Und dazu müssen wir jeden Tag aufs Neue bereit sein. In Selbsterniedrigung und Selbstverleugnung ihm nachzufolgen. Es bedeutet die Hingabe des eigenen Lebens. Womöglich auch Verschmähung, Verleumdung und Verfolgung. Auch das ist Kreuzesaufnahme. Der Jünger muss Jesus nachkommen. Das ist Kreuzesaufnahme. Erst in der letzten Predigt hatten wir es uns ja vor Augen gehalten, was es heißt, im Fleisch zu wandeln, was es heißt, im Geist zu wandeln. Es ist jeden Tag diese Entscheidung, mit dem Herrn Jesus im Geist zu wandeln. In Galater 5, Vers 24 sagt Paulus, welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Auch Kreuzesaufnahme, das Fleisch zu kreuzigen. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Und wenn wir uns das nur kurz vor Augen halten, unter der römischen Oberherrschaft, da mussten Verbrecher oder Gefangene, die gekreuzigt werden sollten, ihr Kreuz allermeist selber zum Ort der Hinrichtung tragen. Genauso wie es auch unser Herr Jesus tun musste, als er nach Golgatha hinausging. Das galt als schweigendes Einverständnis des Verurteilten, dass das Todesurteil mit Recht gefällt worden war und als öffentliches Bekenntnis zur römischen Rechtsprechung. Und genau so oder in ähnlicher Weise bekennt sich der Jünger des Herrn in der Aufnahme des Kreuzes zu seinem Herrn. Ja, ich gehöre ins Kreuz. Ich bin unter deiner Herrschaft. Man bekennt damit die Nachfolge letztendlich bis in den Tod. Der Jünger muss seinem Herrn nachkommen. Und so komme ich noch zu einem dritten Punkt. Der erste Punkt war, wen liebst du mehr? Der zweite Punkt, die Aufnahme des Kreuzes. Und noch ein kurzer dritter Punkt. Da geht es um die Überschlagung der Kosten. Drittens, Überschlagung der Kosten. Lukas 14, 28 bis 30. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Also hier geht es wieder um Entschiedenheit. Wenn wir Schritte in der Nachfolge des Herrn Jesus tun, dann müssen wir völlig davon überzeugt sein und daran festhalten wie eine Klette am Baum. Der Herr Jesus sagt, du musst ja auch vorher einmal die Kosten überrechnen. Was heißt es, ihm nachzufolgen? Du kannst ruhig die Kosten überschlagen, wie bei der Berechnung eines Bauobjektes. Wer ein Bauobjekt beginnt, der lenkt im ganzen Umfeld die Aufmerksamkeit auf sich. Das bleibt keinem verborgen. Da kommt der Architekt, da wird gemessen, da wird geplant, da müssen die Nachbarn befragt werden. Und dann später fahren irgendwann Maschinen an Die Baugrube wird ausgehoben, später ein Baukran aufgestellt, der Keller und der Rohbau wird erstellt. Und die Zuschauer ringsrum, die schauen zu, aha, was geht denn da vor sich, wie wird der Bau erstellt und was wird da gemacht und geht es alles ordnungsgemäß voran, wie die Dinge so vonstatten gehen. Wenn aber ein Bau nicht entsprechend vorangeht, wenn er nicht mehr weitergeführt wird, dann wird er schnell zu einem Geschwätz. Oh, jetzt machen die da schon so lange da rum und kommen immer noch nicht vorwärts. Und die wollten doch bauen und jetzt sieht man, dass sich nichts bewegt. Oder da steht schon ein Rohbau da und jetzt geht nichts voran im Ausbau. Da gibt es schnell Geschwätz und Gespött von denen, die es sehen. In meinem Heimatort, da gab es so einen interessanten Fall. Jemand am Ort, der hatte sich einen der schönsten Bauplätze ausgesucht, der eigentlich sehr begehrt war unter vielen und der hat da einen hohen Preis gekostet. Und nur einer konnte ihn natürlich bekommen und der hat darauf gepocht, diesen Platz zu bekommen. Ein Platz, der so ziemlich die beste Aussicht von der ganzen Gegend bieten konnte. Und der Käufer dieses Platzes, der hatte bald darauf ein schönes Haus zunächst geplant und dann auch gebaut. Alle hatten dieses Objekt mit Bewunderung beobachtet, weil es auch gerade an so einem Berghang war, wo man das von weitem sehen konnte. Und die dachten, wow, was gibt das für ein schönes Haus, welch schönes Gebäude muss das werden. Aber, liebe Geschwister, noch bevor das Gebäude fertig wurde, da wurde die Baustelle plötzlich eingestellt. Da haben sich alle gefragt, was ist jetzt passiert, da geht nichts mehr voran, steht ein Monat, steht 3 Monate, steht ein halbes Jahr, zuletzt ein ganzes Jahr. Und es ist erstaunlich, es wurden 2 Jahre, es wurden 5 Jahre, es wurden 10 Jahre, es wurde 15 Jahre, es wurden über 20 Jahre. Der Rohbau ist fast wieder zerfallen. Und dieses Haus und der Bauherr, die wurden zum Gespött im ganzen Ort. Nicht nur im Ort, sondern im ganzen Umfeld. Wenn man gesehen hat, dieser Mensch, der wollte hier ein tolles Haus bauen und konnte es nicht vollenden. Man hat ihn verspottet. Nach 20 Jahren war das Haus fast verfallen wie eine Ruine. Es musste wieder grundlegend neu renoviert werden, dann von einem neuen Käufer. Hier war jemand, der begonnen hat, ein Gebäude zu erstellen und hatte die Kosten nicht gänzlich überschlagen. Und schnell kann es auch in unserem Glaubensleben so gehen. Man fängt an, überzeugt den Herrn Jesus zu bekennen. Und man ist sich auch darüber bewusst, dass die Nachfolge mit den Kosten der Selbstverleugnung und Kreuzesaufnahme zu tun hat. Und man sagt es den Ungläubigen. Man wird auch zum Beobachtungsgegenstand, natürlich auch in der Taufe. Das ist auch von Gott bewusst so gewollt. Aber man muss daran festhalten, ich darf nie wieder etwas davon zurückbringen, ihm entsprechend nachzufolgen. Denn wenn man davon zurückweicht und man wird von den Ungläubigen beobachtet, wie schnell wird man zum Gespött und man ist kein Zeugnis für Gott. Schau mal, da hat er so große Reden gehalten von dem Herrn Jesus und von seiner Bibel und hat ihn überall bekannt und was er alles hier jetzt verändern will in seinem Leben, weil Jesus in sein Leben gekommen ist. Und wie sieht es denn jetzt aus nach 2, 3, 5 Jahren? Der lebt doch genauso weiter wie vorher. Schau mal an, da braucht sich ja niemand an diesen Jesus und an die Bibel wenden, wenn man sich so verhält. Liebe Geschwister, ich denke nicht, dass der Herr Jesus hier meint, dass wir mit dem Kostenüberschlagen alles in unserem Glaubensleben einkalkulieren können. Nein, das können wir niemals, das kann keiner von uns. Wir können es nicht alles einkalkulieren, was uns im Glaubensleben begegnen wird. Wir können es auch nicht garantieren, dass wir dem Herrn immer treu sein werden. Aber wir müssen uns darüber bewusst werden, dass uns die Nachfolge alles kosten kann. Und dass es die tägliche Kreuzesaufnahme, dass das die Grundbedingung ist. Und dass die Liebe zu Jesus immer allen Vorrang haben muss. Vorrang vor unserem eigenen Leben. Hoffentlich vergessen wir das nie. Und ich möchte zum Schluss kommen und unserem Schluss nochmals zu bedenken geben. Wir folgen keinem Diktator. Wir folgen keinem Herrscher, der uns zu seinen eigenen Zwecken gebrauchen will oder ein ganzes Volk und uns ins Verderben führen will. Nein, wir folgen dem, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Der Herr Jesus ist vollständig vertrauenswürdig. Und wir dürfen wirklich alles Vertrauen in ihn fassen und Schritte mit ihm tun. Und wenn du auch kleine Schritte tust, aber tu bitte Schritte. Und damit möchte ich auch diese Predigt schließen mit diesen drei Punkten. Wen liebst du mehr? Die Aufnahme des Kreuzes und die Überschlagung der Kosten. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir möchten dafür beten, Herr, dass uns dein Wort immer wieder aufs Neue ganz konkret und direkt anspricht. Du weißt, Herr, für diejenigen, die dein Wort zum ersten Mal hören, dass es manches sehr eindringlich ist. Aber wenn man länger im Glaubensleben steht, dass man auch manchmal in der Gefahr steht, einzuschlafen. Ja, ich habe ja dieses und jenes schon erkannt. Und man ist nicht mehr so ganz wachsam, auch konkrete Schritte zu tun. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns aufs Neue wachrüttelst, Herr, wieder dir brennend und aufrichtig nachzufolgen. Und wir freuen uns sehr, Herr, dass auch Geschwister bereit sind, diesen Schritt zu tun, auch sich taufen zu lassen. Und wir möchten ganz besonders auch für diese Geschwister beten, dass du, Herr, sie reichlich segnest und auch bewahrst jetzt vor der Taufe, aber auch nach der Taufe, Herr, dass sie, Herr, aus Freiwilligkeit und von ganzem Herzen, Herr, dir nachfolgen können. Es ist eine Freude und du, Herr, möchtest uns auch dabei helfen. Wir sind ja nicht alleine. Und dafür danken wir dir, dass du jedem Einzelnen von uns beistehst, dass du uns auch nicht überfordern möchtest, sondern dass du, Herr, da noch mehr Raum in uns bekommst und dass wir uns von ganzem Herzen zu dir wenden. Dank sei dir dafür. Wir preisen dich und möchten uns dir auch anbefehlen für die kommende Woche und danken dir, dass du da bist, dass du vorausgehst, ja, dass du sogar hinter uns hergehst. Dir sei die Ehre. Amen.